Ganz herzlichen Dank. Jetzt geht es um die Macht. Ein Stadtparlament hat Macht, eine Landesregierung hat Macht, eine Bundesregierung hat Macht, auch eine Kirchenregierung, zum Beispiel die in Stuttgart, die schwarze Besatzungsmacht auf der Gensheide droben. So hatte einer gesagt, das ist sie nicht. Früher übte sie, eine Kirchenmacht, ihre Macht so aus, jeder, der im Zeugnis eine 1 hatte, im theologischen Examen, wurde Pfarrer in Stuttgart. Wer eine 2 hatte in den Reichsstädten Reutlingen und Esslingen und zweiter Heilbronn. Wer eine 3 hatte im Zeugnis, der kam in Bodenseegegend oder ins Unterland. Und wer eine 4 hatte, gerade noch so durch, der kam entweder in den Schwarzwald oder auf die Ostalb. Ich war Pfarrer auf der Ostalb. Ja. Eine Kirchenregierung übt Macht aus. Aber jetzt geht es um die höchste Machtzentrale überhaupt, nämlich um Gott selber. Und die Frage lautet, auf was ist denn Gottes Macht aus? Auf Besetzung, Unterdrückung, Versklavung? Dazu antwortet Rolf Schäffbuch als Prälat, Mitglied des Oberkirchenrats und Regionalbischof des Ulmer Springels, also ein Mächtiger neben mir Ohnmächtigem, trotzdem Staub und Asche. Ja. Nun gehören unsere Herzen. Seite 21, den ersten Vers. Nun gehören unsere Herzen. Seite 21.
Liebe Brüder und Schwestern, Bekehrung ist ein biblisches Urwort. Es macht den Kern der Verkündigung Jesu aus, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist die Freude, zu der uns Jesus einlädt. Gott bietet die Chance einer totalen Lebenswende. Aber es gibt viele, die können sich weder am Begriff noch an der Sache der Bekehrung freuen. Ich sehe den noblen Pfarrer vor mir, ich habe sehr viel mit Pfarrern zu tun. Er war so nobel, dass er wahrscheinlich sein ganzes absolutes Mitleid mit mir, der ich kaum mehr in die Zunft der Theologen gehöre, hinunterdrückte und bloß noch vorwurfsvoll und fast entschuldigend sagte, Sie haben es eben immer mit der Bekehrung und wir Pfarrer tun damit so schwer. Liebe Brüder und Schwestern, das liegt auch vielleicht an uns, dass nicht wenige Pfarrer schwer tun. Wenn wir den Augenblick des von Gott gerufen werdens, der Bekehrung, so herausstreichen, dass daneben das Hineinwachsen in den Glauben offenbar gar keinen Wert mehr hat. Wenn wir den Pfarrer fühlen lassen, wir in der Gemeinschaft und wir im CVM, wir sind für Bekehrungen, aber Sie mit Ihren Kinderkirchhelfern haben das offenbar nicht nötig. Sie ahnen nicht, wie viel Pfarrer Angst haben, schon in den ersten 14 Tagen, nachdem sie in einer Gemeinde aufgezogen sind. Gibt es da auch solche geheimen Buchhalter Gottes, die jetzt schon nach jeder Predigt Strichliste führen, ob ich wohl bekehrt oder nicht bekehrt bin? Ihnen ist bange vor Evangelisation, vielen Pfarrern, weil garantiert nachher ein paar Gemeindeglieder kommen und sagen, Herr Pfarrer, wenn Sie so predigen würden wie der Evangelist, dann würden auch Menschen zum Glauben kommen. Dann würden sich Menschen bekehren. Und die wissen doch gar nicht, ob nicht durch den Dienst des Pfarrers sich auch Menschen bekehrt haben. Und die wissen doch gar nicht, ob nicht der Pfarrer in seinem Dienst auf viele Bekehrungsopfer gestoßen ist, die sich nach ihrer Bekehrung als manipuliert vorkamen und deshalb dem Christentum für ewig abgeschworen haben. Brüder und Schwestern, der Begriff der Bekehrung ist unglaublich belastet. Aber das ist kein Grund, der Sache der Bekehrung auszuweichen in unseren Kirchen. und den Begriff der Bekehrung nicht mehr zu verwenden. Ist ein wunderbares Wort, schon in der deutschen Formulierung. Diese passivische Form. Nicht ich, der fromme Mensch, mache eine Kehrtwendung. Nicht ich ergreife das Heil, sondern ich, schwaches Objekt, werde von Gott bekehrt, gewendet zum Heil hin. Gott errettet aus der Macht der Finsternis. Bekehrung ist die totalste Wende, die es je in einem Leben geben kann. Gott, und das ist gestern in Bibelarbeit und Referat von John Stott deutlich geworden, Gott befreit, das ist eigentlich Bekehrung, aus der Macht des Satans und versetzt in das Reich Jesu, den Machtbereich Jesu. Gott befreit aus der Hölle und rettet uns in seinen Himmel. Wir werden es Gott nicht verbieten können, dass es dabei auch klar feststellbare Termine und Orte gibt. Der Apostel Petrus konnte den Ort genau bezeichnen, wo er am Ufer des See Genezareth sagte, Herr Jesus, wir passen nicht zusammen, ich bin ein sündiger Mensch, geh! Und Jesus zu ihm sagte, komm, fürchte dich nicht, ich brauche dich. Gebe deinem Leben eine neue Kraft. Apostel Paulus konnte genau den Ort bezeichnen vor Damaskus, er konnte den Tag genau bezeichnen, da er von Christus Jesus ergriffen wurde, er der Verfolger, Lästerer und Verfolger der Gemeinde. Aber damit war es doch weder bei Petrus noch bei Paulus gelaufen. Das gibt es bei manchen Automobilen, die laufen, 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 nicht aber. Wer bekehrt ist, ist noch nicht aus dem Machtbereich der Finsternis heraus und ist noch nicht im Himmel drin. Wir sind umkämpfte Leute. Der Jesus hat gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes dämonische Geister austreibe und ein Mensch einem Schloss gleich, das geschmückt und gekehrt ist, nimmt der böse Geist 7 andere Geister, die schlimmer sind als er, um wieder neu einzuziehen. Der Kampf zwischen Gott und Satan dauert an, auch bei Bekehrten. Und Bekehrte brauchen die befreiende Macht des bekehrenden Gottes, wenn sie nicht der Macht Satans erliegen sollen. Und wenn sie nicht mit ihrem ganzen Bekehrtsein versanden sollen, lassen Sie mich es gerade an Petrus und Paulus zeigen, so wie es die Bibel uns schildert. Der Petrus war seinem Herrn nachgefolgt, wie wenig andere Jünger, bis hinein in des hohen Priesters Palast. Er wollte Nachfolger sein. Aber dort ist eingetroffen, was Jesus ihm auf den Kopf zugesagt hatte. Simon, der Satan will euch sichten wie den Weizen. Will dich heraussieben. Gerade auf dich hat er es abgesehen, weil du ein Besonderer bist. Der Kehricht gehört ihm ohnehin schon, die Spreu. Und dann hat er seinen Herrn verleugnet. Und dann ist das eingetroffen, was Jesus auch vorher dem Petrus auf den Kopf zugesagt hatte. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Liebe Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus sagt mal, vielmehr, Jesus ist auferstanden, er ist zur Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Bevor wir heute Morgen gebetet haben, hat Jesus schon deinen Namen genannt vor dem Vater. Deshalb können wir Christ bleiben. Ich bin Bischof Dr. Martin Kruse so überaus dankbar, glaubt doch nicht allen Zeitungen, wenn sein Chefbuch hat Kruse kritisiert. Bin ich ungeheuer dankbar, dass ihr in unsere EKD hinein dies Wort gerufen hat vom Christwerden und Christbleiben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man von Geburt an Christ ist. Und es ist noch viel weniger selbstverständlich, dass man Christ bleibt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ausrinnt wie der Sand in einer Sanduhr. Und dann ist das eingetroffen bei dem Petrus am Pfingsttag, was das Gebet Jesu für uns bewirken kann. Und bei Petrus, wenn du dich aber dereinst bekehrst. Wie? Der war doch nachgefolgt, 3 Jahre. Ja, ja. Bekehrung ist nicht bloß eine Stadtmarke am Anfang unseres Christseins, das auch. Aber wir müssen Bekehrung viel weiter, viel biblischer wieder verstehen, viel realistischer, nüchterner. Wir brauchen die bekehrende Macht Gottes, bis wir einmal im Himmel sind. Wenn du dich einmal bekehrst, so stärke deine Brüder. Der Petrus konnte es tun am Pfingsttag, als ein von Jesus festgehalten und jubilierend, heißt es im 2. Petrusbrief. Wir werden durch Gottes Macht bewahrt bis zur Seligkeit. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt gar keinen hier in diesem schönen großen Raum, der die bekehrende Macht Gottes nicht braucht, bis er einmal einziehen darf in die Stadt mit den 12 goldenen Toren. Die protestantische Orthodoxie hat einst eine Reihenfolge, eine Abfolge der Schritte zum Heil festgelegt. Zuerst erleuchtet Gott und dann ruft er und dann kommt die Konversion, die Bekehrung, dass ein Mensch den Ruf Gottes annimmt und gelten lässt. Und dann kommt die Heiligung. Das war ganz schön gedacht, dieses Leiterdenken von Sprosse zu Sprosse. Aber wenn wir Bekehrung recht verstehen wollen, deshalb haben wir diese eigenartige Formulierung, Gottes Macht ist auf Bekehrung aus, dann sollten wir bei unseren Glaubensvätern in die Schule gehen, etwa bei dem schwäbischen, stimmlosen Pfarrer Philipp Friedrich Hiller, der war auch auf der Ostalb. Wir schicken, das ist württembergischer Geheimtipp, unsere Begabtesten auf die Ostalb und schonen sie eine Weile, nicht? Und entweder versauern sie dort oder kann man sie sogar in Stuttgart brauchen. Also, dieser Philipp Friedrich Hiller, der stimmlose Pfarrer fast 20 Jahre lang, hat gedichtet, Gottes Macht, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf. Nicht ich habe mich bekehrt, nicht ich habe es ergriffen, sondern Gottes Macht, die mich bekehrte. Diese Zeile steht in dem Lied, wenn ich an mir selbst verzage. Gibt es hier Christen, die an sich selbst verzagen? Die merken, dass sie vor anderen und vor sich selber fromm schauspielern. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Macht, dass ich's in dem Glauben wage, bis ich meinen Lauf vollbracht, habe ich Gottes Macht erfahren, da so mancher Fall getreut. O, so wird sie mich bewahren bis zu meiner Seligkeit. Gottes Macht beruft mich. Und zwar doch so ein unnützer Streit, wenn wir gestritten haben in der Christenheit, ob Bekehrung einen Termin haben muss oder ob auch das Hineinwachsen in den Glauben möglich ist. Ich weiß noch den Tag und die Stunde und danke Gott dafür, als ich als 19-Jähriger zum ersten Mal richtig mich auf die Macht Gottes verlassen habe, mit ihr rechnete. Das war ein wichtiger Markstein in meinem Glauben. Aber liebe Brüder, als 60-jähriger Mann brauche ich die Macht Gottes noch viel mehr, damit es nicht mich herausspült aus dem Glauben. Dass Gottes Macht mich bewahrt, dass es das gibt, was der Herr Jesus gesagt hat von der selbstwachsenden Saat und von der Kraft des Sauerteigs und des Senfkorns, dass da etwas wächst, dass ich nicht Rückschritte mache, sondern dass es weitergeht. Gottes Macht hat in mir den Glauben geschaffen. Aber ich wollte Ihnen ja was von Paulus sagen. Er spricht nicht von Bekehrung, vielleicht hat er Rücksicht genommen auf den Sprachgebrauch in Israel. Und das wäre auch wichtig, ob wir nicht mit dem Wort Bekehrung etwas vorsichtiger umgehen. In Israel war es Bekehrung, wenn man von den Abgöttern sich gewandt hat zum lebendigen, wahren Gott. Und jeder Israelit wollte diese Bekehrung hinter sich haben. Aber Paulus spricht fast noch eindeutiger von dieser Wende. Ich vergesse, was da hinten ist, Philipper 3, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Wenn das nicht Wende ist, Bekehrung, dass Jesus ihn ergriffen hat vor Damaskus, war klar. Nachdem ich Christus Jesus ergriffen hat, heißt Philipper 3, Vers 12. Und dann sagt Paulus, aber damit habe ich es noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht vollkommen. Er hat die Sorge gehabt, schon damals vor 2000 Jahren, und er hat Angst davor gehabt, wie vor der Pest. Dass Menschen sagen könnten, ich bin ja bekehrt, ich habe es hinter mir, ich habe es geschafft. Bin vollkommen. Nein, du, Gottes Macht möchte in dir ein Wollen entbinden, ein Sehnen. Ich möchte Christus erkennen und in ihm erfunden werden. Die überschwängliche Erkenntnis Christi erfassen, ein Leben reicht nicht dazu aus. Ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und möchte seinem Tod gleichgestaltet werden. Wollen Sie dem Tod Jesu gleichgestaltet werden? Bis jetzt? Wenn wir ein bisschen Krankheit an uns herankommen, vielen sagen, lieber Gott, hilf. Paulus sagt, ich möchte dem Herrn Jesus auch in seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich hinankomme zur Auferstehung der Toten. Wenn Gott uns durch seine Macht Augenblicke und Erfahrungen der Bekehrung geschenkt hat, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie in der bekehrenden Macht Gottes bleiben. Und Bekehrung weiter verstehen. Nicht die anderen brauchen Bekehrung und ich muss mir überlegen, wie ich rechte Bekehrungspredigt mache. Ich brauche die Macht Gottes, damit er mich herausreißt. Das ist was anderes als die tägliche Umkehr. Als Seelsorger könnte ich Ihnen sagen, wie man drunter leidet. Dass rechtschaffene, fromme Christen, die in Ernsthaftigkeit beten, das Wort Gottes lesen, dass man es mit angesehen muss, wie sie gebunden sind hier in Württemberg an ihre Gütle, also Baugrundstücke, Apfelbaumgrundstücke, an das bisschen Erbe von der Oma, wie Christen bis in unsere Gemeinschaften hinein gebunden sind durch Sexualität und durch grausame Fantasie. Dass man bloß mit ihnen weinend beten kann, Herr, bewahr den Bruder, die Schwester vor ihren eigenen Gedanken. Ich predige, was ich selbst brauche. Buße und Bekehrung, hat Hofacker gesagt. Ich brauche die bekehrende Macht Gottes. Auch bei einer politischen Wende kommen die Bewährungsproben der Wende nach dem 9. November. Wir brauchen die ganze Macht Gottes nach der Wende. Unser Bruder Johannes Hansen hat das schöne Wort gesagt, dass die von Jesus ergriffenen Leute sind, denen die Verlorenheit noch aus den Kleidern tropft. Ist das aber nicht ein arg dualistisches Weltbild, das doch vergangen ist? Ein geteiltes, schizophrenes Weltbild, in dem fast Gott und der Teufel wie gleichwertige Partner sind. Martin Luther hat es in der Reformationszeit, wir haben es gestern schon gehört, gegen den klugen Erasmus festgehalten. Um der Wahrheit Jesu willen, entweder lügt Jesus, so hat Luther de Servo Arbitrio geschrieben, entweder lügt Christus, wenn er sagt, der Mensch sei unter dem Satan. Oder des Satans Reich ist, wie es Christus beschreibt, dann ist der Wille des Menschen, der freie Wille zum Guten, der freie Willen, entscheide dich für Jesus, nichts als ein gefangenes Zugtier des Satans. Unser Wille kann erst frei werden, wenn vorher der Teufel durch Gottes Finger ausgetrieben ist, schreibt Luther. Sehen Sie, wenn das so ist, dann ist doch jede Bibelstunde, jede Jungschar-Andacht, jede Predigt, jede Evangelisationsvortrag ein Machtkampf. Wir brauchen die Beter. Und der Jungscharleiter und die Helferin der Kindergottesdienstgruppe merken ihre ganze Ohnmacht. Herr, wenn du nicht da bist, dann schwätze ich, dann passiert nichts. Der Glaube ist doch nicht Sympathie für Jesus, wie heute oft gemeint wird. Und vieles von dem, was wir an Werbung für die Kirche tun, ist so ein bisschen Sympathiewerbung für Jesus. Der Glaube ist ein neues Loyalitätsverhältnis, dass ich ganz und gar Jesus gehören kann. Und da muss ich vorher aus anderen Loyalitäten befreit werden. Ich meine, hier im europäischen Abendland von der Besessenheit eines aufklärerischen Freiheitsverständnisses. Ich kann mir zusammensuchen an der religiösen Salatbar, wie der Glaube und mein christliches Leben aussehen soll. Das ist eine Besessenheit eines falschen Freiheitsverständnisses. Wir müssen auch vielleicht frei werden von der Besessenheit einer falschen Religiosität. Aber nochmal, ist das nicht veraltet? Liebe Brüder und Schwestern, ich wundere mich, dass manche Leute das als veraltet ansehen. Wenn jemand die Macht des Bösen erlebt hat, auch hier im gemeinsamen Haus Europas, dann doch unsere Generation. In der Dämonie Hitlers europaweit. Das absolut Böse hat sich doch verkörpert im Faschismus Mussolinis und Frankos, im Stalinismus, im Schreckensregiment Ceausescus. Und Millionen Menschen sagen, ich weiß gar nicht, warum wir für Honecker gestimmt haben, am 1. Mai demonstriert haben. Sind wir eigentlich bloß Strandgut, Treibholz? Was ist eigentlich mit uns passiert? Warum mussten wir's? Dann sagen sie, aber die Wessis sind auch nicht besser. Nein, nein. Das ist absolut Böse. Nur eine Woche, nur 3 Tage beim Evangelisationskongress, hier in der geheiligten Gemeinschaft, wenn unser Herr Jesus jetzt vor uns hintritt, sagt doch, ihr habt gesagt, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Ich habe doch gesagt, selig sind, die reines Herzen sind. Wie steht's denn? Du, ich bin traurig über dich. Wir brauchen die Macht des Jesus. Jesus kann uns aus der Verlorenheit befreien. Ich habe schon ein paar Brüder und Schwestern erzählt, die gesegnetste Evangelisation, die ich erlebt habe, beim November letzten Jahres bei der 100-jährigen Jubiläum der Heilsarmee in Ulm. Ich ging als Repräsentant der Kirche hin, wir waren 18 Leute, 12 Leute vom Posaunenchor der Heilsarmee, der Herr General Kerschlein und seine Frau, die Kommandeurin von Ulm, ein Penner und ich, sind so etwa 18. Merkwürdige Evangelisation. Aber unser Bruder Kachelin hat gesagt, der Gott des Friedens, heilige dich, Bruder, durch und durch, durch und durch, durch und durch. Das ist doch, ich predige, was ich selbst brauche, dass die bewahrende, heiligende, bekehrende Macht mich durch und durch heiligt. Johann Albrecht Bengel, der schwäbische Glaubensvater, hat gesagt, die Stufen der Bekehrung kann man nicht genau bestimmen. Gott bringt nicht alle auf gleiche Weise dazu, sich Jesus mit wahrhaftigem Herzen zu ergeben. Der eine kommt früher oder später zu diesem oder jenem. Aber Bekehrung, auch wenn ihr Beginn datierbar sein sollte, will nicht motivieren zum Zurückschauen. sondern ich vergesse, was da hinten und jage nach dem, was vorne ist. Dem Kleinod der himmlischen Berufung, ich möchte dorthin kommen durch Gottes Macht, dass mein nichtiger Leib, Staub und Asche, Lumpe und alter Isel, verklärt wird, dass er gleich wird seinem verklärten Leib. Nach der Wirkung seiner Macht, mit der er kann alle Dinge sich untertänig machen. Auch die Macht des Bösen in ihrem Leben, das ist Bekehrung. Zweitens, wer wirkt Bekehrung? Wir glauben, so heißt es im Epheserbrief, weil wir so fromm sind, weil wir religiös interessiert sind. Nein. Wir glauben, weil die Macht der Stärke Gottes bei uns wirksam wurde. Wenn Gott uns ins Fragen führt und ins Ringen und in die Entscheidung und zum Durchbruch, es ist immer Gott, der in seiner Macht das wirkt. Und wir hätten nie sagen können, ich habe mich eben interessiert, ich war fromm, ich habe mich bemüht. Wir hätten immer nur sagen können, vielen, vielen Dank, dass du mich zu Jesus gebracht hast. Der deutsche Missionswissenschaftler Walter Freitag hat vor 20 Jahren neue Grundlagen gelegt zum Verständnis der Bekehrung. Und hat das immer gesagt, Gott wirkt. Ich möchte eigentlich auf diesem Kongress einladen, einer Theologie der Bekehrung neu nachzudenken, und zwar einer ganz großen Breite im Protestantismus. Sie muss primär theologisch sein, was Gott tut, Hotheos, muss wichtig sein. Und sie muss durch und durch soteriologisch sein. Weniger von psychischen Dingen reden, wie mir es zu Mut ist, dass ich es gepackt habe, sondern dass wir befreit werden können von der Macht des Bösen, von falschen Loyalitäten. Und eine solche Theologie müsste zutiefst eschatologisch verantwortet sein. Das heißt, mit der Bekehrung haben wir noch nicht das Ziel des jüngsten Tages erreicht, sondern wir sind auf einen Weg gesetzt. Noch einmal ein schwäbischer Vater, Johann Christoph Blumhardt, von dem man heute immer meint, das Wichtigste sei, dass er Heilungen gemacht hat. Er hat gesagt, die gehören in die Stille. Das ist wie nebenbei vorgekommen. Die Hauptsache war die Bekehrung meiner Gemeinde in Mödlingen. Und ich habe Angst, dass es einen Verzug, einen Aufschub im Wirken Gottes geben könnte, wenn man nicht mehr die Bekehrung der Leute zum Zentralpunkt macht. Es ist ja genug, dass wir Leute auf die Nerven gehen, Menschen. Aber wir sollen nicht auch noch Gott auf die Nerven gehen. Wir belasten Gott, wenn wir nicht mehr damit rechnen, dafür beten und es erstreben und wollen, dass es bei Beerdigungen und Konfirmandenunterricht und Religionsstunde und Jungschar und Kindergottesdienst und Predigt und Kirche im Grünen nicht bloß Leute gibt, die sagen, das war schön, und nachher sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Es gibt einen Verzug, einen Aufschub im Wirken Gottes. Wir beleidigen Gott, wenn wir als Botschafter an Christi Stadt nicht mehr damit rechnen, dass Gott durch uns mahnen will. Und da sagen wir, aber nicht so mit grimmigem Gesicht, sondern fröhlich. Und Herr Jesus hat auch mal gesagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr genauso umkommen wie die Leute in Siloa. Wir wissen immer genau, wie das sein muss, ob ernst oder fröhlich. Lasst euch doch senden vom lebendigen Gott. Wir müssen nicht Menschen begneten, bekehren, mehr zutrauen zur Bekehrung, mehr Bekehrung als Zentralpunkt meint nicht mehr Massage von Seelen, aber mehr Zutrauen zur Macht Gottes. Es ist zu wenig, wenn wir als Gemeinden und Kirchen Menschen erreichen. Wir erreichen sehr viele mit unseren sozialen Angeboten, mit Kindergärten, mit Freizeiten. Die Macht Gottes soll erreichen, nicht die Kirche. Und man sollte den Botschaftern an Christi statt die menschenfreundlich dringliche Sorge abspüren, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume. Religiöse Sozialisation, dass Menschen sich wohlfühlen in unseren Gemeinden, ist ganz wichtig. Aber die sollen uns doch nicht am jüngsten Tag sagen, das war zwar ganz nett bei denen, aber die haben mir nie gesagt, wie wichtig Jesus ist. Und dass ich befreit werden kann von der Finsternis und versetzt werden kann in das Reich seines lieben Sohnes. Gott selbst mahnt durch uns. Darum bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Drittens, wie sieht rechte Bekehrungsverkündigung aus? Wir kommen aus einer Zeit, 200 Jahre lang, da wussten Menschen Bescheid über den Glauben durch Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht, Christenlehre, durch häusliche Andacht. Die kannten alle Geschichten von der Erschaffung der Erde bis zum himmlischen Jerusalem. Die kannten etwa 200 Gesangbuchlieder und 400 Bibelsprüche auswendig, so hier in Württemberg. Und da war das Wichtigste, dass man sagte, den Glaubensgrund haben die vielleicht da oben, sogar im Langzeitgedächtnis, aber Glaube ist doch mehr, als dass man irgendetwas da oben hat. Das muss doch ins Leben hinein. Und deshalb war die Evangelisation auf Erweckung abgestimmt. Das, was ihr wisst, muss in euer Leben hinein. Dazu hat man die Konfirmation eingeführt. Dazu hat man aus England, Elias Schrenk, gesagt, die Evangelisationsvorträge wären etwas. Man hat christliche Freizeiten dazu eingeführt. Ja, all unsere christlichen Treffen, was denken Sie, wie mein Herz aufgeht hier in dieser Halle, wie viele Jugendtage habe ich erlebt, Hofacker-Konferenzen, Kirchentag 52. Das war so Erweckung damals. Das, was ihr im Kopf wisst, muss in euer Leben hinein. Aber heute sind wir in einer anderen Situation, nicht nur in der DDR, sondern auch bei uns wissen viele Menschen, die Geschichte vom Zachäus nicht, ja, die Seligpreisungen Jesu noch nie gehört, hohe priesterliche Gebet, wie bitte, was ist das? Die haben noch nie einen Schrecken bekommen, dass der fromme König David von Gott gesalbt an seinem gierigen Herzen fast zu Fall gekommen ist und beten musste, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Im säkularisierten Europa können wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass so dieser Erweckungsschub unsere Evangelisation bestimmt. Dieses, komm, pack's doch. Sondern wir müssen Menschen ganz neu wieder sagen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und deshalb ist Bekehrungsverkündigung eigentlich gar nichts anderes als ganz normale Jesusverkündigung. Anschaulich, werbend, liebevolle Jesusverkündigung, in der wir den Herrn Jesus groß machen und sagen, so wie es da beschrieben ist, wir von der Menge von Menschen weggingen zu dem einen Taubstummen. Im Teich Bethesda den einen Kranken sah, der keinen Menschen hatte. So ist Jesus heute. Du darfst dich ihm anvertrauen. Und da dürfen wir miteinander beten. Ich glaube, dass seit den Tagen der DDR, da Menschen in die Kirchen kamen, damit Menschen mit ihnen beten und für sie beten. Das Gebet wieder eine ganz neue Hilfe für uns ist, dass wir Menschen vor Gott bringen. Unsere evangelikalen Freunde in der Lausanne-Bewegung haben bei der Hongkong-Konsultation über Bekehrung festgestellt, a valid conversion requires at least some knowledge of the gospel. Wenn es zu einer Bekehrung kommen soll, muss man etwas vom Evangelium wissen und muss wissen, welche Konsequenzen es hat. Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Der Zachäus konnte nicht mehr weitermachen wie vorher. Selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Nehmen Sie all die Geschichten des Neuen Testamentes. Die Nachfolge bringt auch Kosten. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ich denke, oft kann so wenig Segen auf unseren Gemeinden liegen, weil wir Spezialisten geworden sind zur Aburteilung. Nachfolge hat auch ihre Kosten. deutlich werden. Man kann nicht so weitermachen wie vorher. Wir müssen auch umlernen im Bereich der Zeugnisse. Früher waren diese Lebenszeugnisse, wie ich zu Jesus gefunden habe, wichtig, weil die Leute ja schon von Jesus wussten. Und jetzt haben Menschen gesagt, wie das bei ihnen ganz persönlich praktisch wurde. Heute müssen wir aufpassen, dass nicht unsere Zeugnisse der Text werden, sondern dass wir viel mehr von Jesus erzählen und vielleicht dann und wann, wenn wir gefragt werden, gesagt, dann auch sagen, wie es bei uns aussah. Aber Menschen sollen nicht den Eindruck bekommen, wir wollen sie zu unserem Stil von Frömmigkeit bekehren. Wir wollen sie zu Jesus bekehren. Ich habe auch etwas Sorge im Blick darauf, wenn heute so oft Zeichen und Wunder als ein Evangelisationsmittel angesehen werden. Die Emmaus-Jünger haben gesagt, er war ein Prophet, mächtig in Taten, ja, und Worten. Unser Herr tut Wunder und wir dürfen es zu seinem Lob auch sagen. Aber solange Menschen nichts vom hohen priesterlichen Gebet wissen, Matthäus 10 von der Nachfolgerede, von der Passionsgeschichte, von einem Zachäus, bleibt alle Jesus-Begeisterung, wenn man sieht, wie ein Mensch heil wurde, oberflächlich, emotional. Unsere Bekehrungsverkündigung muss wieder ganz elementare, fröhliche, werbende Jesus-Verkündigung werden. Ein letztes, wir sollen der Bekehrung nicht im Wege stehen, um Gottes Willen nicht im Wege stehen. Ich möchte nicht mit denen rechten, in deren theologisches Koordinatensystem Bekehrung nicht hineinpasst, weil wir vor unserer eigenen evangelikalen Tür zu kehren haben. Betet für uns, dass Gott uns sagt, wie wir das Geheimnis Christi sagen können, in rechter Weise. Wie lieblos sind manche unserer Slogans. Hoffentlich verletzt sich niemand, wenn ich sage, mir tut's weh, wenn ich den Slogan am Heck eines Autos sehe, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen. Ist das Ihr Gott, den Sie gepackt haben? Der hat doch Sie gepackt. Die Wahrheit Gottes ist doch keine Keule, mit der wir auf andere Menschen einschlagen. Wir müssen liebevoller werden. Der Apostel Paulus konnte Bekehrungspredigt mit letzter Ernsthaftigkeit betreiben. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist angenehme Zeit. Seht dazu, dass ihr nicht dies heute versäumt. Wir machen Planung bis zum Jahr 2010, wie es der Kirche geht. Vielleicht kommt heute Mittag der Herr Jesus. Und wir müssten unsere Geschichte mit Jesus in Ordnung bringen. Heute. Aber der gleiche Paulus hat gesagt in Ephesus, ihr wisst, dass ich 3 Jahre lang jeden von euch unter Tränen bei Tag und Nacht vermahnt habe. Diese nachgehende, liebevolle Seelsorge, die fragt, wo steht ein Mensch, wie geht's ihm? Heute gibt es so viele kaputte Christen, ausgebrannte Christen, die nicht mehr können. Sehen wir sie? Sehen wir die Menschen neben uns, die darauf warten, dass mal ein Christ eine halbe Stunde Zeit für sie hätte und mit ihnen betet? Wie wichtig ist auch das Lehren und Vermahnen. Normalerweise erreicht Evangelisation so wenig das Ziel, weil wir meinen, toller Redner und ein paar Tage Abendveranstaltungen, die machen's. In aller Weisheit vermahnen, heranführen an die Gemeinde. In Liebe, einer unter großen Physiker unserer Tage, war einst ein zweifelnder Student, der unter Schlafstörungen litt. Und da hat ihn einer zu einem Studentenbibelkreis mitgenommen. Er hat gesagt, von der Bibelstunde habe ich überhaupt nichts verstanden. Aber in der Nacht danach konnte ich endlich mal wieder schlafen. So habe ich beinahe schlafend Anschluss gefunden an das, was die Christen Glauben nennen. Kann es Menschen in unseren Kreisen wohl sein, dass sie nachher wieder gut schlafen können?
Wir bohren immer so. Geben Sie doch zu, dass Sie bei allem Schaffen in Ihrem Leben letztlich unglücklich sind. Ja, vielleicht sind die ganz glücklich. Wir müssen doch nicht nach den Defiziten im Leben eines Menschen suchen. Sonst sagt er, ich habe, wenn Sie rundum glücklich sind im Leben, noch was, wo Ihr Leben 150%ig werden kann, mit Jesus. Und vielleicht sollten wir etwas demütiger reden. Nicht, was wir gepackt haben, sondern, so wie ich es jetzt ganz persönlich sagen will, ich als Pfarrer muss dienstlich die Bibel täglich lesen. Für viele Dienste und Vorbereitungen. Wann lese ich sie eigentlich persönlich für mich? So, dass meine Gedanken nicht abschweifen. Das sind dann hinterher gesehen die armen Tage und Wochen. Und dann schlage ich die Bibel auf und finde ein Wort, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Mensch, was bin ich für ein armer Kerl, dass ich 3 Wochen lang nicht mehr für mich persönlich das Wort Gottes gelesen habe. Ich meine, so sollten wir von der Herrlichkeit Jesu etwas sagen. Aus unserer Armut heraus, in die hinein Jesus sein Reichtum gegeben hat. Ich habe früher oft das Wort zitiert, nur Bekehrte können auf Bekehrung aus sein. Lassen Sie es mich von dem Kopf, auf dem es steht, wieder auf die Beine stellen, so wie es richtig heißen muss. Der bekehrende Gott kann bei seinem Bekehren von Menschen nur solche Menschen als Handlanger und Botschafter brauchen, die zuerst für sich selbst die bekehrende Macht Gottes brauchen, auf die Gott aus ist. Amen.